Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wir nehmen Sie heute zweimal mit ins Theater. Gleich am Anfang, da geht's nach Wiesbaden, wo Nurkan Erbulat Shakespeares Komödie Wie es euch gefällt in Szene gesetzt hat. Und gegen Ende, dann blenden wir uns in die lange Nacht der Autorinnen-Theatertage am Deutschen Theater Berlin. Dazwischen stellen wir Ihnen den Architekten Ossip Klawein vor, der jetzt in seiner phänomenalen Kirche am Hohenzollernplatz, die auch Kraftwerk Gottes genannt wird, entdeckt werden kann. Und wir stellen Ihnen Kunstwerke in den USA vor, die Trumps großen Fahnenmasten vor dem Weißen Haus etwas entgegensetzen wollen. Gleich nach der Musik von Milky Chance erinnern wir aber an eine Schriftstellerin der leisen, aber feinen Töne. Die Schweizerin Gertrud Leutenegger ist jetzt im Alter von 76 Jahren gestorben.
Schreiben ist vielleicht Angst vor dem Tod. Solange ich schreibe, sterbe ich nicht. Weltflucht? Das glaube ich nicht, weil wenn ich sage, eben der Mensch braucht, um zu atmen, um sich frei zu fühlen, auch imaginäre Bilder, dann verteidige ich einfach eine Realität, die vielleicht nicht so leicht wahrnehmbar ist, wie die sichtbarere, aber es ist keine Flucht.
Schreiben also als Lebenselixier, das sagte die Schweizer Schriftstellerin Gertrud Leutenegger. Ihre Gedichte, Erzählungen, Theatertexte und Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Erst im vergangenen Jahr noch wurde sie mit dem Kunstpreis Zürich geehrt. Heute hat der Surkamp Verlag mitgeteilt, dass seine Autorin gestern im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Und einer, der ihr Werk gut kennt, ist der Literaturkritiker Paul Jandl. Seit vielen Jahren Autor, unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung. Hallo, guten Abend, Herr Jandl.
Guten Abend.
Gertrud Leutenegger hat 1975 ihren ersten Roman damals gleich bei Surkamp veröffentlicht. War das ein neuer Ton, den sie da mitgebracht hat, so eine neue Form von Frauenliteratur oder weiblichem Schreiben, wenn man das so sagen kann?
Das weibliche Schreiben hat bei ihr eine Rolle gespielt, vielleicht sogar eine große Rolle, aber das war nicht die Hauptidee. Also Gertrud Leutenegger hat ein literarisches Werk geschaffen, das versucht hat, die äußere Welt und die innere Welt miteinander zu verknüpfen. Und viele biografische Themen kommen vor in ihren Romanen, in ihrer Prosa, in ihren kurzen Notaten, also das ist immer auch autobiografisch und die Rolle der Frau spielt da selbstverständlich auch eine Rolle und der Ton war insofern neu, als er sich ein bisschen gegen die Zeit gestellt hat. Also das Paradoxe war, dass dieser altmodische Ton sich ein bisschen gegen die Zeit gestellt hat. Also Siegfried Unselt hat sie kennengelernt 1974 in Zürich und hat das auch schon bemerkt, man kann das in der Surkamp-Chronik nachlesen, dass ihm eine sehr spezielle junge 26-Jährige gegenüber sitzt, die eine ganz eigene Welt hat, die Joyce gelesen hat, die Proust gelesen hat und die beharrt auf einer eigenen Idee des Schreibens, die so in diesen politisierten Zeiten nochmal was anderes ist. Und dieser Roman Vorabend hat aber ein politisches Thema. Es geht um Demonstrationen in Zürich in diesen 70er Jahren. Und der Vorabend ist der Vorabend zu diesen Demonstrationen und da versucht aber diese Ich-Erzählerin sich einzubringen in dieses politische Bild. Und schon in diesem ersten Roman steckt genau das drinnen, was sie in den späteren Werken dann auch noch gemacht hat, das eigene Ich einzublenden in die Welt, in den Fortgang der Welt, in das Abenteuer der Welt und auch natürlich in die apokalyptischen Zustände der Welt.
Gertrud Leutenegger kam ja eigentlich vom Theater. Also sie hatte Regie studiert und auch als Regieassistentin gearbeitet. Merkte man denn das auch ihren Texten an?
Ich glaube, dass es eher umgekehrt war. Also dass sie das ins Theater gebracht hat an Ideen, was sie vorher schon an literarischen Ideen hatte. Und das Szenische spielt natürlich eine Rolle in ihrem Werk. Also sie weiß genau, wie sie Dinge inszeniert, wie sie beschreibt. Also ihre Romane sind auch voller Bühnenbilder, wenn man so sagen will. Also man hat immer eine Szene vor sich, in die man wirklich hineinkippen kann. Also wenn wir als Publikum, als Leser im Zuschauerraum sitzen, das ist auch meine Faszination beim Werk von Gertrud Leutenegger. Man kann wirklich in diese Bilder, die sie evoziert, die sie einem vor Augen stellt, hineinkippen. Also das ist das Theaterhafte bei ihr.
Wenn man ihnen zuhört, kriegt man gleich Lust, was von ihr zu lesen. Und sie war ja auch immer wieder mit Preisen dekoriert worden. Zum Beispiel 2014, also vor mehr als 10 Jahren, war ihr Buch Panischer Frühling auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Aber sie war keine Autorin so fürs große Publikum oder für die lauten Töne. Sie lief trotzdem so ein bisschen unter dem Radar. Woran lag das?
Man darf eines nicht vergessen, was, glaube ich, heute eben in der literarischen Landschaft oft vergessen wird. Der Autor schreibt nicht in erster Linie aus einer Idee heraus, wie werde ich mich präsentieren, welches Publikum will ich ansprechen. Das war die Sache von Gertrud Leutenegger überhaupt nicht. Sie hat für sich geschrieben, sie hat für die Literatur geschrieben. Sie war keine Selbstvermarkterin und diese Form von Sprödigkeit hat sich vielleicht im Literaturbetrieb auch etwas übertragen. Sie war eine, man nennt das so, eine Autorin für Autoren. Also sie ist im breiten Publikum leider nie wirklich angekommen oder in seltenen Fällen. Panischer Frühling war so eine Möglichkeit, als sie beim Deutschen Buchpreis nominiert war. Ein ganz, ganz großartiges Buch, wo man wirklich nur sagen kann, unbedingt lesen, weil so viele Themen in diesem Roman vorkommen. Der Ausbruch eines Vulkans, der den Himmel verfinstert, London in seiner Lebendigkeit, zwei Menschen, die sich begegnen und die Freunde werden miteinander und die merken, dass es so parallele Linien des Sich-Verstehens gibt. Das ist ganz, ganz großartig gemacht und ineinander verwoben. Aber sie war nicht die Autorin, die sich vorne an die Bühne hingestellt hätte und gesagt, ich bin Gertrud Leutenegger und wer mein Werk nicht liest, der hat die Welt der Literatur nicht verstanden. So war sie nicht. Sie war eine bescheidene, sie war eine sehr zarte Frau. Ich habe sie auch in Zürich manchmal erlebt. Sie war wirklich eine Seele und die Seele steckt eher in der Literatur, als sie sich vor dem Publikum präsentiert hätte.
Paul Jandl, vielen Dank für diese Gedanken zum Tod der Schweizer Schriftstellerin Gertrud Leutenegger. Viele Bücher von ihr sind beim Surkamp Verlag erschienen und einige auch beim Nimbus Verlag. Vielen Dank, Herr Jandl.
Sehr gerne.
Es ist eine Beziehungskomödie vom Feinsten. Shakespeares Wie es euch gefällt, vermutlich 1599 geschrieben und ein echter Klassiker auf den Bühnen dieser Welt. Heute Abend hatte das Stück in Wiesbaden Premiere. Dort hat zum ersten Mal Nurkan Erpulat inszeniert, der ja seine ersten großen Erfolge am Berliner Maxim Gorki Theater gefeiert hat. Was er seiner Version von Shakespeares Verwirrungs- und Verwechslungsstück vorangestellt hat, hören wir mal rein.
Stellt euch jetzt Folgendes vor. Das hier ist keine Bühne.
Na, Bühnchen. Ne?
Das hier ist keine Bühne, sondern eine Welt.
Eine andere Welt. Der Hof.
Also, es ist um 1600, mitten in der Renaissance.
Unsinn, es ist heute.
Gestern und heute.
England.
Frankreich?
Ja, Frankreich. Also, doch Frankreich? Oder beides? Egal. Es war die Zeit, wo plötzlich alle anfingen zu denken, hey, ich bin doch auch jemand.
Ich will nicht immer nur das tun, was man mir sagt.
Ich will ich sein.
Oder ich will einfach mal raus.
Individualismus gegen Gesellschaft. Freiheit gegen Etikette. Herz gegen Hirn. Schminke gegen Macht. Verkleidung gegen Wahrheit.
Was passiert, wenn ich einfach nicht das tue, was man von mir erwartet?
Im Hof sagen sie, sei brav, halt dich an die Regeln.
Aber der Wald flüstert, mach, was du willst. Aber Vorsicht, so wie du bist, kann es ganz schön kompliziert werden.
Ja, vor allem, wenn du jemand anderen spielst, um herauszufinden, wer du wirklich bist.
Super erzählt. Also, passt auf.
Mitten in der Aufklärung, also Nurkan Erpulats Inszenierung von Shakespeares, Wie es euch gefällt, am Staatstheater Wiesbaden. Und für uns war Shirin Soci-Travalla in der Premiere. Das war ja, was wir gerade gehört haben, offenbar ein frisch dazugeschriebener Prolog. War das eigentlich noch Original Shakespeare, was Sie da heute gesehen haben? Oder hat sich da Nurkan Erpulat eine ganz eigene Version geschaffen?
Nee, das meiste, was ich gesehen und gehört habe, war schon Original Shakespeare und zwar in der Übersetzung von Thomas Brasch. Aber Nurkan Erpulat und sein Team haben eben einen Prolog und einen Epilog neu dazu gedichtet. Und was vielleicht noch wichtiger ist, vor diesem Prolog, aus dem wir eben ein Stück gehört haben, gibt es noch so eine Art Vorrede. Also eine Schauspielerin tritt auf und eröffnet quasi den Abend und zwar mit einer Trigger ja, Warnung, wobei sie darauf anspielt, dass allein das Wort für manche ja schon ein Trigger sei. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Seitenhieb auf Teile des etwas konservativeren Abo-Publikums in Wiesbaden, die vielleicht noch ein bisschen mit der neuen Intendanz fremdeln. Diese Schauspielerin teilt aber dann nach allen Seiten aus. Also sie stellt zum Beispiel in Aussicht, dass auch Volkslieder gesungen werden, obwohl dann ja manche im Publikum vielleicht gleich verschreckt würden, weil sie irgendwie an Nazis denken würden. Es ist eine sehr böse Vorrede, die aber dann auch deutlich macht, auch eher so ein bisschen sarkastisch, ironisch, dass am Ende bei Shakespeare alles im Rahmen bleibt. Also am Ende würden dann nur Heterosexuelle heiraten und die Reichen bleiben unter sich und die Armen bleiben auch dort, wo sie immer waren. Also ich fand das gerade diese Vorrede sehr witzig und gelungen.
Der Regisseur, der ist ja so ein bisschen für postmigrantische Stücke bekannt, die er macht. Merkt man das auch an diesem Abend?
Ja, ich würde schon sagen, dass man es merkt. Also es geht natürlich viel auch um diese Gender-Klischees und ums Theater. Aber es geht, wie es im Programmheft heißt, auch um eine positive Exilerfahrung. Und dieser Wald, in den der Herzog in dem Stück verbannt wird, das ist ja so eine Art Exil. Und es ist aber auch sowas wie ein utopischer Ort. Und es gibt eine Stelle an dem Abend, da gibt es sowas, das könnte man nennen eine Parade des Exils, das ist eine stumme Szene, aber von Musik unterlegt, wo ja wie eine Parade von Leuten, die in den Wald, also in dieses Exil ziehen, die sieht man eben vorbei defilieren. Und das ist ein bisschen kitschy vielleicht, aber sehr wirkungsvoll. Also viele tragen diese karierten Plastiktaschen, diese großen, die man auch von Migranten kennt. Dann gibt es so einen kleinen Wagen, der eigentlich wie so ein Miniaturleiterwagen aussieht, von Mutter Courage. Und diese stummen Szenen, es gibt mehrere an dem Abend, finde ich, gelingen sehr gut. Dann gibt es aber auch einiges, was zu lang gerät, dann werden Szenen so verschleppt und es ist immer Auftritt, Abtritt und dann stehen alle in der Mitte herum. Also ja, es gibt so einen Wechsel aus sehr gelungenen Szenen und weniger gelungenen.
Und wie gelungen ist denn oder sind die Auftritte von Rosalinde? Das ist ja sicher die berühmteste Rolle in diesem Stück, diese Hosenrolle. Wer spielt das überhaupt und wie?
Das spielt an diesem Abend in Wiesbaden Clara Wördemann und sie spielt das erst sehr liebreizend, eben als Rosalinde und dann verkleidet sie sich ja als Mann und da ist sie so eine Mischung aus einem Soldaten, der aussieht, als würde er gerade aus dem Auslandseinsatz vom Hindukusch kommen, also in diese Camouflagehosen, aber auch so Wüstensandstiefeln und der Oberkörper sieht irgendwie aus, als sei er von Popeye, das sieht, also man kann es nicht anders sagen, sieht wirklich zum Schießen aus und sie spricht dann auch so ein leichtes Sächsisch noch dazu und was wirklich witzig ist, Clara Wördemann hat eine Zwillingsschwester, Maria Wördemann und die beiden sind Mitglieder schon lange des Ensembles in Wiesbaden und Maria Wördemann spielt auch mit und das sorgt an diesem Abend, wo es ja um Verwirrung geht, wirklich zusätzlich für Verwirrung, weil man kann die beiden nicht auseinanderhalten. Und das ist ein sehr schöner Moment in diesem Spiel von Sein und Schein. Aber wenn man Rosalinde einen Satz noch dazu erwähnt, muss man unbedingt Sibylle Weiser erwähnen, die nämlich an ihrer Seite spielt, die Celia, die mit ihr in diesen Wald geht. Und Sibylle Weiser ist auch diejenige Schauspielerin, die den Abend mit dieser von mir gelobten Vorrede eröffnet. Und ihr gelingt es den ganzen Abend, wie ich finde, herausragend gut, die Spannung zwischen Bühne und Publikum zu halten. Also das hat mir sehr gefallen.
Das klingt aber schon nach einem ziemlich gelungenen Abend so, wenn ich Ihnen so zuhöre.
Ja, also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ein guter Abend ist. Also ich musste auch wirklich oft lachen, aber manchmal, was ich vorhin angedeutet habe, hängt der einfach irgendwie durch. Mhm. Also ich würde sagen, es ist ein guter Abend, aber kein brillanter.
Shirin Sochi Travalla über Nurkan Erbulats Inszenierung von Shakespeares. Wie es euch gefällt am Staatstheater Wiesbaden und zum nächsten Mal am kommenden Freitag zu sehen, dem 27. Juni. Kraftwerk Gottes, diese umgangssprachliche Bezeichnung für die Kirche am Hohenzollernplatz Berlin, trifft eigentlich ziemlich gut, was man da sieht. Ein expressionistisches Backsteinbauwerk, monumental und zugleich sachlich schlank. Entworfen hat es der deutsch-israelische Architekt Ossip Klawein, der später 1957 auch die Knesset in Tel Aviv gebaut hat und mit vielen anderen Bauprojekten den neu gegründeten Staat mitgeprägt hat. Obwohl er solche weltbekannten Bauwerke geschaffen hat, ist Ossip Klawein selbst nur wenigen ein Begriff. Aber das kann und soll sich jetzt ändern mit einer Ausstellung und einem dazugehörigen Buch. Vom Kraftwerk Gottes zur Knesset, und die Initiatorin davon ist Jacqueline Innar. Hallo, herzlich willkommen, Frau Innar.
Hallo, Frau Gerg.
Sie haben die Ausstellung kuratiert und dazu ein Buch herausgegeben. Sie sind ja eigentlich Journalistin und Autorin einiger Bücher und Historikerin. Wie kam das? Was hat Sie an Ossip Klawein so fasziniert, dass Sie da so tief einsteigen wollten?
Die zufällige Entdeckung. Ich gehe regelmäßig zum Noon Songs, eine wunderbare Konzertreihe hier in Berlin, in dieser Kirche am Hohenzollernplatz. Und da diese Konzerte immer gut besucht sind, muss man relativ früh kommen. Das heißt, manchmal ist es ein bisschen langweilig, man muss warten. Und dann habe ich irgendwann die Kirchenbroschüre gelesen und alle Tafeln an der Wand mir angesehen und dort den Namen Ossip Klawein entdeckt. Und es war sofort klar, dass da irgendwas nicht stimmig war.
Und was war das, was nicht stimmig war?
Die Gemeinde hat Anfang der 2000er Jahre entdeckt, dass Ossip Klawein eine bedeutende Rolle beim Bau gespielt hatte, wusste aber nicht genau, was. Und diese Verlegenheit klang durch die Texte hindurch. Ich habe dann vorgeschlagen, dass man in dieser Konzertreihe beim Noon Song mal ein Konzert zu Ehren von Ossip Klawein veranstaltet. Und alle waren sofort begeistert und haben gesagt, ja, ja, machen Sie, ist ja wunderbar. Und ich stand dann vor der Verlegenheit, dass ich eigentlich nichts über Ossip Klawein wusste. Es stellte sich aber heraus, dass niemand etwas über ihn wusste. Es gab 3 widersprüchliche Wikipedia-Seiten, kein Buch, keine Ausstellung, kein Katalog, keine wissenschaftlichen Artikel, gar nichts, weder in Deutsch, auf Englisch oder auf Hebräisch in Israel. Erstaunlicherweise ist er, obwohl er so bedeutende Bauten entworfen hat, die jeder kennt, ist er unbekannt.
Was haben Sie dann rausgefunden? Also wenn Sie ihn jetzt vorstellen müssen, irgendwo in Kürze, was wären so die prägnantesten Dinge, die Sie über ihn erzählen würden?
Ein Mann zwischen den Welten und zwischen den Zeiten, 1893 in Warschau geboren, als 12-Jähriger mit seinen Eltern aus bürgerlich-jüdischen Verhältnissen nach Hessen emigriert. Dort hat er mit seiner Architekturausbildung begonnen, die er 1921 bei Hans Pölzig als Meisterschüler gekrönt hat. Ab 1924 war er als selbstständiger Architekt tätig, hat verschiedentlich auch als Angestellter gearbeitet. 1926 ist er zu Fritz Höger nach Hamburg gegangen, dem damals weltberühmten Backsteinexpressionisten und später NSDAP-Mitglied. Das war eine interessante Spannung zwischen dem Architekten aus jüdischen Verhältnissen und diesem norddeutschen Nationalsozialisten. Bei dem wurde er Chefarchitekt, war dort sehr anerkannt und es ist die Widersprüchlichkeit der Zeit. Höger hat ihm zu einem Ausreisevisum verholfen, 1933. Dann ging Klawein nach Palästina, konnte dort ganz gut Fuß fassen. Die Anfänge waren etwas wackelig, aber ab 1944 war er an den großen Bauten beteiligt, die in dem späteren jungen Staat Israel entstanden sind.
Also doch ein ziemlich bewegtes Leben, auch irgendwie, würden Sie sagen, typisch für diese Zeit, so sein Schicksal?
Ich glaube, es ist typisch für das Schicksal seiner Generation. Diese Wanderschaft, wider Willen, die Entdeckung anderer Welten, der Zwang, andere Sprachen zu lernen, sich in anderen Kulturkreisen zu bewegen, anzupassen, schon in Deutschland aus damals Russisch-Polen kommend, dann von dort nach Palästina, wo man Hebräisch und Englisch sprach, beide Sprachen konnte er nicht, und dann in dieser Welt von vielen Einwanderern in einem nicht definierten Staatssystem sich zurückzufinden, das ist schon typisch für seine Zeit. Er hat aber besonders gut darin reüssiert.
Und spiegelt sich das auch irgendwie in seiner Arbeit? Also würden Sie sagen, diese Architektur, die er geschaffen hat, die ist auch irgendwie Ausdruck seines Lebens oder seiner Person?
Es gibt bestimmte Stilelemente, die hat er aus Deutschland mitgenommen nach Israel. So ein rhombenartiges Dekor, was er im Sprinkenhof in Hamburg verwandt hat, was er nicht durchsetzen konnte bei der Kirche am Hohenzollernplatz und was dann bei den Dagon-Silos in Haifa wiederzufinden ist, einem gigantischen Gebäuderiegel. Jeder, der einmal in Haifa war, kennt diese Getreidesilos. Sie bestimmen das Stadtbild.
Wie haben Sie haben ja am Anfang gesagt, es gab gar nichts über ihn, auch nicht in anderen Sprachen. Wie haben Sie dann überhaupt was gefunden? Also wie haben Sie recherchiert?
Ich habe dann sehr schnell herausgefunden, dass es in den Central Zionist Archives in Jerusalem seinen Nachlass gibt, und zwar 2,5 Regalmeter. Da habe ich gedacht, da muss ich hin. Und durch eine Reihe von Zufällen habe ich einen Kontakt finden können zu einem der Chefarchivare. Und alle Begegnungen waren schon organisiert und wir hatten Termine gemacht, als der 7. Oktober der Überfall der Hamas eintrat und die Reisen nicht mehr möglich waren. Aber wir hatten schon so einen guten Kontakt, dass er erlaubt hat, dass ein Rechercheur an meiner Stelle in den Archiven Aufnahmen von allen Dokumenten macht. Und das war der Anfang. Dann habe ich die Familie kennengelernt, die auch wiederum sehr umfangreiche Unterlagen, viele Umzugskisten mit ungesichteten Briefen, Fotos, Geschäftskorrespondenz, Plänen und so weiter. Ich bin in der Folge zweimal nach Israel gefahren, habe dort Gespräche führen können, alle Archive gesichtet, und das ist die Grundlage der Ausstellung, die man jetzt sehen kann, und auch des Katalogs.
Das heißt, da ist viel an dokumentarischem Material jetzt in der Ausstellung zu sehen.
Ja, viel dokumentarisches Material, aber auch der Nachbau von Klarweins Originalentwurf der Knesset, die anders realisiert worden ist. Es gibt 3D-Visualisierungen von der Kirche am Hohenzollernplatz. Klarweins ursprünglicher Entwurf war viel massiver, blockhafter als das, was heute dort steht. Es gibt einen Fotozyklus des jungen israelischen Fotografen Eli Singalowski, der in den Jahren 2024 und 2025 von Hamburg, wo er lebt, nach Israel geflogen ist, wo er auch einen Wohnsitz hat, und eigens für diese Ausstellung eben diesen Zyklus von Klarweins Hauptwerken angefertigt hat. Und es gibt 5 Kurzfilme von Studierenden der Film- und der Architekturfakultät der Universität Tel Aviv, die auch eigens für diese Ausstellung angefertigt worden sind und die den Blick einer neuen, jungen Generation auf Klarwein verdeutlichen.
Und diese Ausstellung geht ja nach der Berliner Station nach Hamburg. Besteht denn auch vielleicht mal in Zukunft die Aussicht, dass man das auch in Israel zeigen kann?
Das ist von Anfang an die Absicht gewesen. Und bei der Ausstellungseröffnung war auch der Kurator des Kunstmuseums Haifa in Berlin und hat sie sich angesehen. Wir hatten schon Gespräche geführt und er würde die Ausstellung gerne zeigen. Und auch die Knesset, die Kuratorin der Knesset, ist sehr interessiert an der Ausstellung. Ich habe sie kennengelernt und sie wird nach Berlin kommen, sobald es wieder möglich ist.
Also kann man diese Familie Ossip Klarweins jetzt ein bisschen besser kennenlernen, denn es ist ja auch ein Stolperstein zum Schicksal seiner Schwester und eine Gedenktafel verlegt worden, nicht?
Die Schwester war in der Familie vergessen. In der Familie wusste niemand mehr, dass Klarwein mindestens 4 Geschwister hat. Eine Schwester ist an der spanischen Grippe gestorben. 3 Geschwister sind im Holocaust umgekommen. Eine Schwester, da konnte ich das Schicksal nachvollziehen. Und für sie ist ein Stolperstein verlegt worden in der Motzstraße 15 in Berlin. Und für Ossip Klarwein ist eine Gedenktafel angebracht worden an dem Haus, wo er 8 Jahre lang eine Wohnung hatte, ebenfalls in Berlin, Joachim-Friedrich-Straße 46.
Jacqueline Innar, vielen Dank, dass Sie uns Ossip Klarwein vorgestellt haben, und danke für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier bei uns.
Sehr gerne.
Und die Ausstellung Vom Kraftwerk Gottes zur Knesset ist in Berlin in Ossip Klarweins berühmter Kirche am Hohenzollernplatz zu sehen bis zum 16. Oktober. Und dann geht sie nach Hamburg ins Ernst-Barlach-Haus. Und das Buch dazu hat Jacqueline Innar herausgegeben und erschienen ist es im Kettler Verlag. In goldenem Glanz erstrahlt das Oval Office, seit Donald Trump ins Weiße Haus gezogen ist. Aber es soll nicht nur im Innern des Hohen Hauses anders aussehen und zugehen als bei seinen Vorgängern. Das zeigt der neueste Streich des amerikanischen Präsidenten, der himmelstürmende Fahnenmasten vor dem Weißen Haus errichtet hat, die er angeblich sogar aus eigener Tasche bezahlt hat. Immerhin gibt's dazu ein bisschen Gegenwind, wie das eine oder andere Kunstwerk zeigt, das Wladimir Balzer für uns in Washington angeschaut hat.
Mitten in der National Mall, dem riesigen Park, der das Kapitol auf der einen Seite und das Lincoln Memorial auf der anderen Seite verbindet, steht jetzt ein 2,50 Meter hohes Kunstwerk, das dem Präsidenten nicht gefallen dürfte. Auf einem Sockel wird der Kopf der Freiheitsstatue von einem goldenen Daumen zertrümmert. Genau der Daumen, den Präsident Trump gerne nach oben reckt. Auf dem Sockel steht mit typischen, klassischen Denkmalslettern Dictator Approved, genehmigt vom Diktator.
That's the most perfect statue I've ever seen.
Eine Besucherin sagt, das ist die perfekteste Skulptur, die sie je gesehen hat. Auf allen vier Seiten des Sockels verteilen sich überlieferte Zitate auf goldenen Tafeln von Putin, Orban, Bolsonaro und dem nordkoreanischen Herrscher Kim Jong-un. Sie alle loben Donald Trump als klug, talentiert, bewundernswert, mutig. Matt läuft vorbei und bleibt stehen. Er ist als Besucher in der Stadt und erfreut sich an diesem spielerischen Widerspruch.
I'm actually here for a visit and I'm really glad to see that creative and playful dissent is still allowed in this country, honestly.
Und er macht sich Sorgen, ob man in den USA überhaupt noch seine Meinung äußern darf.
I feel like at this point a lot of folks who are concerned about the direction the country is going feel like they need to be silent. You know, our law enforcement agencies are making that really clear across the country that actually dissent can be punished these days.
Viele staatliche Stellen zeigen, wie er sagt, dass Widerspruch bestraft werden kann. Ein anderer Betrachter, Richard, erinnert an die Verfassung.
I think that's amazing. I think it's pretty accurate. I think it's not only does it show freedom of speech, which America is great for, this guy is trying to like squash it and really not really good for the American values, the US Constitution.
Er wirft Trump vor, dass er sich wenig um die Meinungsfreiheit kümmern würde. Richard findet, das Werk bringt es auf den Punkt. Kevin wiederum fühlt sich an etwas erinnert, was seine Familie beschäftigt hat. Sie habe gegen kommunistische Regime in China, Vietnam und Korea gekämpft.
It feels very, very personal because my family has worked against communism in Korea, China, Vietnam over the past 70 years and now it feels closer to home than ever.
Man ist hier in der National Mall, in dem wohl politischsten Park des Landes. Hier wird an die US-Opfer der Kriege erinnert, an denen das Land in den letzten 100 Jahren beteiligt war. Hier steht das Lincoln Memorial, das Washington Memorial. Von hier blickt man hoch auf das Kapitol, wie auf eine weiße Kathedrale der Demokratie. Worauf man hier lange warten muss, sind Anhänger des Präsidenten. Doch da ist jemand, Cheryl.
I personally like and respect Donald Trump, so it doesn't offend me, but it's kind of funny.
Das Werk verletzt sie nicht. Sie findet es eher witzig. Sie nimmt es mit Leichtigkeit. Etwas mehr Streit löste noch ein Pop-up-Monument aus, das an genau derselben Stelle während der Präsidentschaftswahl auftauchte und eine ähnliche künstlerische Handschrift aufweist. Eine sehr eindeutige Symbolik und heftiger politischer Sarkasmus. Auf dem nachgebauten Schreibtisch der prominenten demokratischen Parlamentarierin Nancy Pelosi war ein überdimensionierter Kackhaufen aus Bronze installiert, in der Form eines entsprechenden Emojis. Es erinnerte an einige Hinterlassenschaften der Kapitol-Randalierer vom 6. Januar 2021. Damals wie heute blieb der Name des Künstlers oder der Künstlerin im Verborgenen. Damals wie heute bekam die Aktion eine offizielle Erlaubnis in der National Mall. Was tat der neue Präsident als eine der ersten Amtshandlungen? Er begnadigte die Menschen, die das Parlament gestürmt haben. Auf die neue Pop-up-Skulptur ließ er nur eine Sprecherin reagieren. Bei uns hat man die Freiheit, auch diese sogenannte Kunst zu zeigen, schrieb sie in einem Statement. Fast gleichzeitig mit dem Auftauchen des goldenen Daumens, der die Freiheitsstatue zerstört, weihte Donald Trump lieber neue Fahnenmasten vor dem Weißen Haus ein. Seinen Vorgängern hatte eine Flagge auf dem Dach gereicht. Donald Trump aber ließ jetzt zwei riesige Fahnenmasten in die Erde rammen, 30 Meter hoch, höher als das Weiße Haus selbst.
Now this is about the largest you'll ever see. And these are the best poles anywhere in the country, or in the world, actually. They're tapered. They have the nice top.
Die größten, natürlich die größten. Nicht nur das, auch die besten Fahnenmaste der Welt. Sie laufen spitz zu und ganz oben sind sie auch ganz toll. Da haben sie nämlich goldene Kugeln, muss man ergänzen. Ein schlauer Move des neuen Präsidenten, denn welcher Nachfolger wird sich trauen, Fahnenmasten mit der amerikanischen Flagge aus dem Garten des Weißen Hauses zu entfernen? Das Pop-up-Kunstwerk, 10 Gehminuten davon entfernt, ist aber nur noch einige Tage da. Die Aufstellerlaubnis war zeitlich begrenzt.
Pop-up-Kunst für die Meinungsfreiheit und gegen Donald Trump in Washington, wo sich Wladimir Balzer für uns umgeschaut hat. Seit 30 Jahren gibt es die Autorinnen-Theatertage, das Festival für neue Theaterstücke, das inzwischen am Deutschen Theater in Berlin ausgetragen wird. Einerseits ist das eine Leistungsschau der neuen Dramatik mit Gastspielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und andererseits gibt es da auch noch die lange Nacht der AutorInnen, bei der auch bislang unveröffentlichte Texte vorgestellt werden. Diese lange Nacht, die ist noch lang nicht zu Ende, aber Theaterkritikerin Barbara Behrendt ist für uns mal kurz rausgegangen, damit auch wir erfahren, was da eigentlich vor sich geht. Hallo Barbara.
Hallo, guten Abend.
Was ist denn eigentlich die Idee hinter diesen noch recht neuen Autorinnen-Ateliers? Sind das alles schon bekannte Stimmen oder geht es da mehr um die jungen Neuentdeckungen?
Also im letzten Jahr waren das 4 junge, aber doch renommierte AutorInnen, wo man sich gefragt hat, warum die jetzt nur Stückfragmente in so einer Werkstattinszenierung vorlegen, wie sie die lange Nacht eben zeigt. 2 dieser Texte werden jetzt aber bald dann doch als ausgewachsene Premieren gezeigt. Soll heißen, man verfolgt hier schon eine langfristige Förderung von DramatikerInnen. Und auch in diesem Jahr sind es Namen von jungen KünstlerInnen, die man kennen kann, oft aber aus anderen Bereichen. Also Miko Sophie Kümel zum Beispiel ist eine prämierte Romanautorin. Josephine Witt hat in der freien Szene inszeniert, ist Regisseurin. Guido Wertheimer hat gerade sein 2. Stück bei den Ruhrfestspielen selbst inszeniert. Und die SpielerInnen vom inklusiven Rambazamba-Theater, die legen hier ihren allerersten Text vor. Und der ist sozusagen im Gespräch entstanden. Also die SpielerInnen haben ihre Gedanken vorgelegt, die dann zu so einer Art Textcollage verschmolzen sind.
Und was sind das so für Texte geworden oder worum geht's da?
Also man sieht schon ganz unterschiedliche Stile. Was die Texte, abgesehen von den Rambazambas, gemeinsam haben, ist vielleicht, dass man das junge Alter der AutorInnen dann doch durchklingen hört. Zumindest ist es die Auseinandersetzung von dem jungen Figurenpersonal mit der doch eher düsteren Welt. 2 Texte finde ich besonders interessant. Das ist das Coming-of-Age-Stück von Miko Sophie Kümel, Fellwechsel. Das erzählt von Island und nutzt dann die unterschiedlichen Aggregatzustände auf dieser Insel, also Wasser, Eis, Gas, um die Veränderung in der Pubertät zu verhandeln. Und aufgebaut ist es wie ein Schulreferat, das die Protagonistin halten muss. Das finde ich einen schönen emotionalen Text, der dann auch mal psychologisch realistische Figuren beschreibt. Das ist bei den anderen Texten anders. Schön ist auch das absurde, alltagspoetische Rambazamba-Stück Herrlichkeit 1 und 2, das wirklich schön ja von der Seele, vom Abschied, von Einsamkeit erzählt, dann aber plötzlich zu Goldfischen, Pommes und wieder zurück zum Lebensglück findet. Das hat so eine ganz direkte und trotzdem sehr ja poetische Durchschlagskraft. Und Josephine Witt versucht dagegen in Deutschland, deine Jahreszeiten, also Deutschland ohne Vokale gesprochen, ohne Poesie, versucht sich da an so einer politischen Landschaftsbeschreibung à la Heines Wintermärchen in Form von einer Geschichte von Mutter Natur und ihrer Tochter. Da gibt's schöne pointierte Sätze, aber es bleibt dann doch hinter den großen Ambitionen zurück. Und dann gibt's noch eine Dystopie von Guido Wertheimer in seinem Stück Nach dem Hass. Junge Menschen, die in Deutschland im Exil leben, verzweifeln da in einem Berliner Underground-Club, während die Welt im Hass untergeht. Dazu tritt ein Engel auf, der düster vom Ende der Geschichte raunt. Das fand ich doch eher schwierig, weil man muss uns jetzt, glaube ich, nicht noch von der Schlechtigkeit der Welt erst überzeugen.
Und jetzt wird das ja aber nicht nur vorgelesen da, sondern eben schon auch aufgeführt in einem gewissen Rahmen, in kleinen 45-minütigen Werkstattinszenierungen. Wie hat das geklappt?
Ja, schwierig finde ich daran, dass man die Texte dann doch nicht in Gänze kennenlernt, sondern eben nur in diesen 45 Minuten zurechtgestutzten Kurzfassungen und das nach einem Jahr Schreibprozess, der da dahinter steht bei diesen AutorInnen. Trotzdem haben die meisten Inszenierungen den Text hier aber wirklich gut aufgeholfen. Das Jahreszeitenstück, das hat Florian Hain in so einer Art chorischen Volksbühnenästhetik inszeniert mit Mädchen in Trachten, die so deutsches Volksgut anstimmen. Das war sehr launig, politisch. Von Fellwechsel habe ich jetzt leider nur noch die ersten Minuten sehen können. Da soll noch viel los sein über die 45 Minuten auf der Drehbühne. Das fing damit an, dass wir als Schulklasse dem Deutschlehrer guten Morgen sagen müssen. Sah ganz nach gut unterhaltendem Jugendstück aus. Ist jetzt aber, so ist das mit der langen Nacht, für immer verschwunden. Es wird nur einmalig gezeigt. Der Höhepunkt war aber der Rambazamba-Text, inszeniert vom Leiter des Rambazamba-Theaters, Jakob Höhne. Ulrich Mattes hat da so einige absurde Alltagsgedichte so schön und voller Liebe und Humor gelesen, wie man sich's nicht besser vorstellen könnte. Und die ganze Inszenierung, die auch mit dem Rambazamba-Ensemble inszeniert worden ist, ist sehr fantasievoll und musikalisch und voller Hingabe. Einen kleinen Ton können wir uns anhören.
Am Wochenende habe ich Sauberkeit gemacht und Ordnung gemacht. Und heute muss ich mein Zimmer umändern.
Ja. Der Text muss raus.
Der muss raus.
Kleiderschränke müssen raus. Die gibt
alles raus.
Geschenke, alles raus. Alles raus.
Der Text muss Haufen. Raus.
Seid meine Sonne, ihr seid mein Schwimmer.
Alles muss raus.
Ihr seid meine Seele. Raus. Es wird schön, es wird schön, es wird Freitag, es wird frei auf der Bühne.
Zimmer. Raus. Ich liebe die Verwandlung.
Alles ändern, es muss sich alles ändern.
Ja, das war wirklich herzerwärmend. Mein Lieblingssatz in diesem Stück war übrigens, ich trockne mich mit einem Goldfisch ab.
Funktioniert das denn für Sie, diese Art von Autorinnenförderung? Weil ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es schon schade ist, dass man eben nur Ausschnitte hört und vieles dann auch gleich wieder verschwindet.
Ja, genau. Also wirklich nachhaltig finde ich das immer noch nicht, Stücke über ein Jahr lang entwickeln zu lassen, um sie dann an einem Abend abzufrühstücken. Aber nächste Saison wird das Stück von Nele Stuhler uraufgeführt, das sie hier vergangenes Jahr mit den Rambazambas als Spielerin entwickelt hat. Das lässt also hoffen, dass die guten Texte dann doch irgendwann wiederkommen. Und was ich wirklich schön finde in der Entwicklung der AutorInnen-Theatertage und auch in der langen Nacht ist, wie breit der AutorInnen-Begriff hier gefasst wird. Also was eben auch den Entwicklungen im Theater generell entspricht. Also hier wird eben nicht nur das Stück gezeigt, das jemand zu Hause am Schreibtisch geschrieben hat, sondern auch das, das von den Rambazambas quasi mündlich überliefert worden ist, das gemeinsam entwickelt worden ist, das vielleicht selber inszeniert wird oder eher als Material für eine gemeinsame Weiterarbeit auf der Bühne dient und nicht eben nur als autonomes Kunstwerk.
Barbara Behrendt live von der langen Nacht bei den Autorinnen-Theatertagen am Deutschen Theater Berlin. Vielen Dank, Barbara, und alles Gute noch.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Menschheit ist an einem üblen Ort angelangt, voller Grausamkeit und ohne Menschlichkeit, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Welt, in der wir heute leben, ist mir fast unerträglich, sagt Julie Delpy, in Frankreich geborene Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Sängerin. Ich träume von Menschen, die ihr Bestes geben und erkennen, dass Populismus nie die Antwort ist, genauso so wenig wie Faschismus, Krieg und Zerstörung. Und was Populismus bedeutet, bekommt die seit Jahrzehnten im US-Bundesstaat Kalifornien Lebende jetzt gerade selber mit. Selbst die Trump-Wähler hinterfragen gerade, was vor sich geht. Nur noch nicht genug. Die Wirtschaft bricht zusammen. Es ist fast unmöglich, dort finanziell zu überleben. Es ist so teuer. Nicht nur Eier sind teuer. Alles, ein Joghurt, alles. Ich bin noch vor Ort, weil der Vater meines Sohnes die USA nicht verlassen will. Nicht einmal für 2 Jahre. Mit Trumps Populismus ist es definitiv schwieriger geworden. Und das haben gerade auch Universitäten und Wissenschaftler zu erleiden, deren Freiheiten Präsident Donald Trump heftig einzuschränken versucht. Populisten hassen Wissenschaft, stand in der Süddeutschen Zeitung. Daher ist es kein Zufall, dass Donald Trump und seine Konsorten in den USA gerade mit aller Macht die Wissenschaft bekämpfen, schrieb Christina Berndt. Ohne Wissenschaftsfreiheit stirbt erst einmal die Wissenschaft, aber dann stirbt die Erkenntnis, ist dann die Wahrheit. Schließlich sterben Vernunft, Wohlstand und schließlich sogar die Menschen. Denn ohne Wissenschaft gibt es keine evidenzbasierte Medizin und keinen Fortschritt. Nur mit Hilfe ergebnisoffener, unbeeinflusster Forschung lassen sich die Probleme der Welt identifizieren, deren Folgen erkennen und die richtigen Lösungen entwickeln. Die Probleme der Welt werden sich aber gewiss nicht nur durch die Wissenschaft lösen lassen. Da sind wir alle gefordert und nicht zuletzt die Politik. Iranerinnen und Iraner wollen keinen Krieg und keinen von außen gelenkten Sturz des Regimes, hieß es in der Wochenzeitung Die Zeit zum israelischen Angriff auf den Iran. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist unter 35. Sie sehnen sich nach einem Leben in Gerechtigkeit und Selbstbestimmung, meinte Minu Barati, in Berlin lebende Filmproduzentin und Tochter eines iranischen Oppositionspolitikers. Seit der Machtübernahme vor 46 Jahren sind die Iranerinnen und Iraner allein im Kampf gegen das Regime. Es scheint, als würde der sogenannte Westen dieser Mörderdiktatur die Türen nie verschließen und seine Appeasement-Politik beenden. Deutschland ist der größte EU-Handelspartner der Islamischen Republik. Die Verletzung der Menschenrechte im Iran war nie ein Hindernis für gute Geschäfte. Das hinderte allerdings unseren Bundeskanzler Friedrich Merz bekanntlich nicht an seinem Kompliment. Die Israelis machten die Drecksarbeit für die westlichen Verbündeten. Wer Respekt vor der Drecksarbeit hat, Bomben auf Zivilisten abzuwerfen, ist selbst ein Dreckskerl, empörte sich der Orientalist und Sohn iranischer Eltern Navid Kermani. In Iran gibt es eine Zivilgesellschaft, die so mutig und kreativ ist wie keine andere auf der Welt. Es gibt, oder besser gesagt gab, jeden Tag Proteste, auch wenn wir hier im Westen nichts mehr davon mitbekamen, schrieb der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Süddeutschen. Ein Krieg aber, so Navid Kermani, zerstört die Chancen auf eine demokratische Zukunft Irans. Unmittelbar wird er zur Folge haben, dass die Repression massiv zunimmt und die Oppositionellen, die Frauenrechtlerinnen, die Künstler, die Baha'is in den Gefängnissen einer nach dem anderen hingerichtet werden. Das sieht die im deutschen Exil lebende iranische Schriftstellerin Atefe Azadi anders. Ich verabscheue den Krieg, schreibt sie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und erinnert an das diktatorische Regime der fanatischen Islamisten. Doch frage ich mich nach all den Protesten, die mit Kugeln zerschlagen wurden, nach all den Hinrichtungen derer, die es wagten, dagegen zu sprechen. Was, wenn nicht ausländische Intervention, ist dennoch übrig, um Iran von den blutverschmierten Händen dieses Regimes zu retten? Wo bleibt da das Tröstende in den Feuilletons der zurückliegenden Woche? Mit Aschenputtel gegen Depressionen, empfahl die Tageszeitung Die Welt. Märchen sind einfach so unglaublich reich. Sie sind uralt und wurden über Jahrhunderte immer nur mündlich weitererzählt, meinte im Interview Irmgard von Richthofen, eine Bibliotherapeutin, was Die Welt so beschrieb. Bibliotherapeuten wollen ihren Patienten mit Literatur helfen, ihre psychischen Probleme zu bewältigen. Manche arbeiten mit Leselisten von Romanen, andere empfehlen Fachliteratur. Und Irmgard von Richthofen empfiehlt eben das, was wir schon als Kinder bestaunten. Die Märchenhelden lassen Mut schöpfen und zeigen, wie man Resilienz bildet und seine eigenen Ressourcen nutzen kann. Zum Beispiel, wie man in Märchen Ängste überwindet. Und da stimmen wir auch gerne noch Julie Delpy in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu. Wäre es nicht schön, wenn es überall eine Stimme der Vernunft gäbe, die die Lage ruhig analysiert, statt Menschen zum Hass zu verleiten?